Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Gabriel Boric, ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier heute in Berlin. Es ist mir eine große Freude, dich hier im Kanzleramt zu begrüßen, denn ich denke sehr gerne zurück an meinen Besuch in Santiago de Chile im vergangenen Jahr. Die Beziehungen zwischen Chile und Deutschland sind sehr gut, freundschaftlich und vertrauensvoll, und wir beide sind intensiv dabei, diese ohnehin guten Beziehungen weiter auszubauen. Schön, dich hier zu haben. Ausdrücklich möchte ich noch einmal dafür danken, dass Chile den Co-Vorsitz im Internationalen Klimaclub übernommen hat. Mit Blick auf die COP29 im Herbst in Baku sind wir dabei, das ambitionierte Arbeitsprogramm des Klimaclubs umzusetzen. Danke für eure Unterstützung dabei. Wir haben auch über den Kampf gegen die Verschmutzung der Meere durch den Plastikmüll gesprochen und über das UN-Hochseeschutzabkommen, das Chile ja bereits ratifiziert hat. Wichtig für den Schutz unseres Klimas ist der Einsatz von erneuerbaren Energien. Chile und Deutschland wollen dabei eng kooperieren, sei es bei der Erzeugung der Energien oder bei der Ausbeutung der notwendigen Rohstoffe. Hier ist Chile ein Vorreiter. Um einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Abbau von Lithium zu erreichen, haben wir einen engeren wissenschaftlichen Austausch zwischen den Forschungsinstituten unserer Länder vorgesehen. Das ist ein Meilenstein für die Energiewende. Und unsere geologischen Institute werden in diesen Fragen noch enger zusammenarbeiten. Die entsprechenden Vereinbarungen haben wir ebenfalls während dieses Besuches getroffen. Das Gleiche gilt für eine Absichtserklärung, die vorsieht, dass Forschungsinstitute aus unseren Ländern in der Antarktis enger zusammenarbeiten werden. Unsere Handelsbeziehungen, und das ist mir sehr wichtig, werden sich durch die erweiterte Rahmenvereinbarung und das Interimhandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Chile weiter verbessern. Es zeigt mir einmal mehr, wie wichtig es ist, solche Abkommen miteinander zu vereinbaren, weil sie beiden Seiten viele Vorteile bringen in einer Welt, die im Augenblick eher dazu tendiert, Handelshemmnisse aufzubauen, statt sie zu beseitigen. Neben diesen bilateralen Themen beschäftigt unsere Länder natürlich auch die herausfordernde weltpolitische Lage. Deutschland und Chile sind sich einig, dass internationale Zusammenarbeit der Schlüssel ist zur Lösung globaler Probleme. Uns eint ein klares Bekenntnis zur regelbasierten Ordnung. Der eklatante Bruch des Völkerrechts, den Russland durch seinen imperialistischen Krieg gegen die Ukraine erbarmungslos fortsetzt, empört uns zutiefst. Tag für Tag fordert dieser Krieg furchtbare Opfer. Deutschland ist der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa, und wir werden das tun, solange wie das notwendig ist. Morgen richten wir die Ukraine Recovery Conference aus, bei der mehr als 90 Länder vertreten sein werden, um über den Wiederaufbau des zerstörten Landes zu sprechen. Vor dem Wiederaufbau braucht es aber ein Ende des Krieges. Präsident Boric und ich haben deshalb eben über die Friedenskonferenz in der Schweiz gesprochen, an der wir beide am Wochenende teilnehmen werden. Diese Konferenz wird, das ist klar, noch keinen Durchbruch mit sich bringen auf dem schwierigen Weg hin zu Frieden in der Ukraine. Aber sie wird, so ist es meine Hoffnung, ein erster Schritt auf diesem mühsamen Weg sein. Sehr konkret fordern wir, dass Russland die illegal deportierten Kinder aus der Ukraine endlich nach Hause zurückkehren lässt. Putin darf diese Kinder nicht länger als Geiseln nehmen. Meine Damen und Herren, die Lage im Nahen Osten haben wir ebenfalls besprochen. Einig sind wir uns, dass die Menschen im Gazastreifen deutlich besser mit Wasser und Lebensmitteln versorgt werden müssen, als das heute der Fall ist. Es geht um mehr als 500 Lastwagen, die notwendig sind pro Tag, und dafür muss Israel Sorge tragen. Und es ist wichtig. Die Hamas muss ihren mörderischen Treiben ein Ende setzen und alle Geiseln freilassen. Mit dem israelischen Angebot, das US-Präsident Biden vorgestellt hat, besteht die greifbare Aussicht auf ein Ende der Kämpfe und auf ein Ende des Krieges. Darum sollte es uns jetzt allen gehen. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze zu einem dunklen Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte sagen, die sogenannte Colonia Dignidad. Wir beide haben die Aufarbeitung der Geschichte der Colonia Dignidad intensiv besprochen. Ich habe Präsident Boric meinen vollen Respekt und meine Unterstützung versichert für die chilenische Entscheidung, Teile des Geländes der heutigen Baviera zu enteignen. Damit könnten auf dem Gelände eine Gedenkstätte und ein Dokumentationszentrum errichtet werden. Ich würde mich freuen, wenn dieser Prozess jetzt an Fahrt aufnimmt. Die Bundesregierung steht weiter als Partner bereit, einen Beitrag für ein solches Gedenk- und Dokumentationszentrum zu leisten. Gleichzeitig unterstützen wir ein wichtiges Projekt des chilenischen Nationalarchivs. Im Rahmen des nationalen Suchplans sollen damit Anstrengungen unternommen werden, die Verbrechen der Pinochet-Diktatur aufzuarbeiten und die lange Phase der Straflosigkeit dieser Verbrechen zu beenden. Ich weiß, wie schwierig, aber auch wichtig dieser Prozess für die chilenische Gesellschaft ist. Deutschland will hier helfen, wenn das gewünscht ist. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Gabriel, vielen Dank für deinen Besuch und dafür, dass wir unsere Beziehungen auf diese Weise weiter stärken und ausbauen konnten.
Ich wünsche Ihnen einen guten Nachmittag. Vielen Dank, Olaf, für deine freundlichen Worte, die über unsere bedeutenden Beziehungen zwischen unseren Ländern zum Ausdruck bringen. Mit Deutschland teilen wir gemeinsame Werte, auf die wir nicht verzichten können, wie zum Beispiel Konsolidierung der Demokratie und absolute Einhaltung der Menschenrechte, zusätzlich natürlich auch der Rechtsstaat und nachhaltige Entwicklung. Unsere Beziehung mit Deutschland ist dynamisch, divers. Sie hat historische Bindungen, auch wirtschaftliche Bindungen, aber natürlich auch politische und kulturelle Aspekte innerhalb der Beziehung. Dieser Besuch soll all diese Dimensionen beleuchten. Und für mich persönlich als Repräsentant des chilenischen Staats ist es eine Ehre, dass der Bundeskanzler uns hier in Deutschland empfängt. Und das spricht auch für den Respekt, den Chile in Europa genießt. Wir haben eine sehr volle Agenda, die wir hier besprechen. Wir haben vor allen Dingen über unsere nationale Lithiumstrategie gesprochen, über grünen Wasserstoff. Wir haben über die Maßnahmen gesprochen, die wir ergreifen wollen für Klimawandel. Unsere Wirtschaft soll wachsen und wir wollen hier auch ganz stark auf Innovation setzen. Deutschland hat mehr als eine Milliarde Dollar in Chile investiert. Und wir haben hier ja auch das erweiterte Rahmenabkommen modernisiert mit der Europäischen Union. Das wurde im Dezember des letzten Jahres ratifiziert. Und wir sind sehr stolz, dass jetzt die Mitgliedstaaten der europäischen Länder dieses Abkommen ratifizieren. Für uns ist es eine große Priorität, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, um hier auch eine zentrale Rolle im Bereich erneuerbare Energien zu spielen. Derzeitig ist Lateinamerika nicht nur, was es während langer Zeit war, im 20. Jahrhundert zum Beispiel, nicht nur eine Region, die unterstützt werden muss, sondern ein Partner auf Augenhöhe. Das ist Lateinamerika. Das heißt, wir wollen die Herausforderungen, die wir weltweit angehen, gemeinsam angehen, wie es zum Beispiel auch der Klimawandel ist. Und deshalb können wir heute voller Stolz sagen, dass 2/3 aus der Energie in unserem Land aus sauberen Energiequellen kommen. Es gibt Länder wie zum Beispiel Deutschland, die die gleiche Vision haben wie wir. Und hier geht es auch um die Brennstoffe wie den grünen Wasserstoff, den wir entwickeln wollen. Und wir haben ja den gemeinsamen Vorsitz des Climate Clubs, zu dem Sie uns auch eingeladen haben. Und wir wollen hier natürlich auch Entkarbonisierung sehen. Und eine ganz klare Aufgabe, die wir haben, ist der Kampf gegen diesen Klimawandel. Bezüglich des Lithiums sind unsere Beziehungen mit Deutschland extrem wichtig. Eine der Sachen, die wir hier diskutiert haben mit dem Herrn Bundeskanzler und in unserem Vier-Augen-Gespräch, ist genau der Wille, den wir hier haben, seitens beider Länder, unseren Wirtschaftsaustausch zu erhöhen, insbesondere in einer Industrie, die so vielversprechend ist wie die des Lithium. Das ist also eine historische Möglichkeit für uns als Exportland. Und wir wollen hier auch Wertschöpfungsketten erschaffen. Und wir eines der Abkommen, das wir hier mit der Europäischen Union unterzeichnen, bezieht sich auf die Lithiumindustrie. Aber es geht nicht nur darum, Lithium zu exportieren, sondern in unserem Land Wertschöpfungsketten zu schaffen und hier als Partner zusammenarbeiten. Und das ist gut für Chile. Und das geht aber natürlich, ist natürlich auch gut für Deutschland, die eben hier Klimawandel betreiben wollen. Wir schätzen sehr das Interesse, das hier deutsche und europäische Unternehmen zum Ausdruck gebracht haben, gerade hinsichtlich der Entwicklung des Lithiums, aber eben auch für die Unternehmen, die die Wertschöpfung und den Mehrwert in unserem Land fördert wollen. Wir sind auch im Gespräch in verschiedenen multilateralen Instanzen, wenn es um die Sicherheit geht. Und wir haben eine bilaterale Arbeit beschlossen und wollen hier im Bereich Schutzpolizei und national und grenzübergreifendes organisiertes Verbrechen miteinander arbeiten. Und hier gibt es auch ein Memorandum of Understanding. Wir haben hier mit Herrn Scholz auch bezüglich der weltweiten Situation gesprochen, gerade auch im Hinblick auf den Ukraine-Gipfel in der Schweiz. Denn sowohl Chile als auch Deutschland stimmen darüber ein, dass dieser Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine inakzeptabel ist, gerade auch internationales Recht verletzt. Und deshalb, das, was angesprochen wurde mit den Kindern, die eben mit Gewalt ihren Familien entrissen wurden und auf russisches Territorium gebracht wurden. Chile leistet hier humanitäre Hilfe, aber natürlich unterstützen wir auch die Friedensaktion, die auf dem Gipfel in der Schweiz besprochen werden. Als Land, mittelgroßes Land sozusagen auf internationaler Ebene, möchten wir hier aber auch uns verpflichten mit der Garantie für Sicherheit und wollen auch hier die Daseinsberechtigung unseres Landes ganz klar positionieren. Und das bezieht sich auch auf den Konflikt im Mittleren Orient. Auch das ist ein Thema im Rahmen unseres Besuchs. Wir haben hier eine konstante Position auf allen administrativen Ebenen gezeigt. Wir wollen zwei gleiche, souveräne, unabhängige Staaten, die Recht auf eigene Sicherheit und ein Leben in Würde haben können. Wir sehen, dass man davon weit entfernt ist. Der Krieg zwischen der israelischen Regierung und die Hamas hat bisher Tausende Tote gehabt, bis 40.000 Tote, und muss gestoppt werden. Wir sehen, dass weiterhin terroristische Attacken, die durchgeführt wurden, diese Flüchtlinge, die dort gefangen genommen müssen, freigelassen werden. Gleichzeitig fordern wir eine Waffenruhe im Gaza und unterstützen hier diesen Vorschlag für die Waffenruhe, damit der Wiederaufbau von Gaza garantiert werden kann. Aber wir haben hier über grundlegende Dinge gesprochen. Das heißt, internationales Völkerrecht muss respektiert werden. Als Land haben wir uns der Forderung von Südafrika angeschlossen, was die Position von Netanyahu angeht. Und auch der Internationale Gerichtshof hat ja hier ganz klar Anzeigen formuliert gegen Hamas, aber auch gegen die israelische Regierung. Und unabhängig der Unstimmigkeiten, die es hier geben könnte, muss natürlich internationales Völkerrecht respektiert werden. Und dafür wollen wir uns einsetzen, immer und überall. Und ich möchte aber auch hier nochmal die Unterstützungshaltung von G7 erwähnen, dass die darauf ausgelegt ist, eben diesen blutigen Krieg, diesen grausamen Krieg bald zu beenden, so bald wie möglich. Der Schutz der Menschenrechte hat keine Grenzen, darüber haben wir gesprochen. Und natürlich bezieht sich das auch auf die ehemalige Colonia Nida. Wir wollen hier sowohl chilenische als auch deutsche Opfer die entsprechenden Hilfe anerkennen lernen. 2017 haben Chile und Deutschland ein Memorandum unterschrieben für einen gemeinsamen gemischten Ausschuss. Und die Opfer sollen wieder integriert werden in die Gesellschaften. Und hier ist viel auch gerade in den letzten Tagen passiert. Wir wollen hier eben Teile der Colonia Dignidad enteignen. Das hat Herr Bundeskanzler Scholz hier schon erwähnt. Und Deutschland wird hier bedeutend beitragen zur Errichtung des Gedenkzentrums und wird auch die Arbeit unterstützen für die Wiedergutmachung an den Opfern, die auf verschiedenen Ebenen eben sich einzustufen sind sozusagen. Und das ist ein Thema, das sehr relevant ist für unser Land. Ich danke für Ihre Bereitschaft, für die Bereitschaft des Bundeskanzlers, Herrn Olaf Scholz, die er gezeigt hat in diesem Treffen, wo nochmal das Vertrauen unserer Beziehungen bestätigt wurde. Und es ist ganz wichtig, dass diese historische Beziehung, die wir haben, eben weiter gestärkt wird. Deutschland ist unser wichtigster Partner in der Europäischen Union, unser drittwichtigster Partner auf internationaler Ebene. Und es ist gut und wichtig, dass wir diese Bindungen, die weit über die Wirtschaft hinausgehen, beibehalten und ausbauen, wie zum Beispiel auf Wissenschaftszusammenarbeit, Austausch Studierender. Das sind wichtige Themen, genauso wie der Klimawandel, der unsere Generation betrifft. Vielen Dank.
Presidente, Canciller, muy buenas tardes.
Die erste Frage, die ich hier für beide stellen möchte, die Verteidigung der Opfer von Colonia Dignidad, die Enteignung würde ja nicht unbedingt die Opfer begünstigen. Herr Scholz, Sie haben ja auch gesagt, Sie würden die Archive freigeben, die diplomatischen Archive. Was ist die Rolle, die die Regierung, die deutsche Regierung hier gespielt hat? Lassen Sie mich etwas dazu sagen, da möchte ich kurz darauf antworten. Die Enteignung muss natürlich hier die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, die im chilenischen Recht festgelegt sind. Also hier müssen auch Gerichte einbezogen werden. Wir wollen hier einen Gedenkort errichten. Und bezüglich der Opfer ist es so, dass wir natürlich nicht die Täterschaft begünstigen wollen, indem wir versuchen, den Opfern zu helfen. Die Opfer sollen hier eine zentrale Rolle haben, eine Protagonist sein. Und bezüglich dieser Enklave müssen wir tun, dass eben dieses Böse, dieses Schlechte gestoppt wird, was dort geschehen ist. Und wir wollen eben deswegen einen Gedenkort an diesem Ort haben. Und Herr Bundeskanzler Scholz hat sich bereit erklärt, zusammenarbeiten und alles zu geben, was die deutsche Regierung, die Bundesregierung in dieser Hinsicht geben kann. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Dokumentation, also auf die Archive, die es seitens der deutschen Regierung geben kann, um hier eine komplette Information vorliegen zu haben über das, was über so viele Jahrzehnte passiert.
Ich will nicht viel ergänzen. Wir sind ein freundlicher Partner bei der Aufarbeitung dieser Geschichte und werden es auch bleiben.
Vielen Dank, Herr Präsident. Sie haben eben schon die Zusammenarbeit im Lithiumbereich angesprochen und von einer historischen Chance gesprochen. Wie weit kann diese Kooperation aus Ihrer Sicht gehen? Welche konkreten Pläne gibt es da schon? Und sehen Sie darin auch eine Chance, sich stärker von China abzukoppeln? Und Herr Bundeskanzler, ich würde Sie gerne zur Europawahl fragen. Ihre Partei hat dabei das schlechteste Ergebnis eingefahren bei einer bundesweiten Wahl überhaupt bisher. Welche persönliche Verantwortung tragen Sie für diese Wahlniederlage und was antworten Sie denen, die jetzt eine Neuwahl des Bundestags fordern?
Bezüglich des Ersten. der ersten Frage, zu der ich antworten werde, Chile hat eine nationale Lithiumstrategie vorgestellt, in der Möglichkeiten aufgezeigt werden, für den privaten Sektor gemeinsam mit dem chilenischen Staat zu investieren, ein Material abzubauen und zu explorieren, was eine Schlüsselfunktion in der Welt hat. Chile hat hier die Erwartungshaltung, wir wollen unsere Lithiumproduktion hier verdoppeln. Ich denke, dass wir das auch schaffen werden im nächsten Jahrzehnt. Wir sind der zweitgrößte Hersteller. Wir brauchen hier öffentliche und private Zusammenarbeit. Und das wird natürlich auch gefördert werden durch die deutsche Regierung, um Investitionen in dieser Industrie in unserem Land zu tätigen. Und wir wollen hier die Investitionen diversifizieren. Bezüglich der Geopolitik haben wir Freihandelsabkommen mit vielen Ländern der Welt, mit der Europäischen Union, USA, mit Ländern in Asien, mit China, in Lateinamerika. Und es ist natürlich sehr wichtig, was uns hier die Erfahrung gezeigt hat, auch internationale Erfahrung, dass man kann nicht alle Eier in den gleichen Korb packen. Man muss hier diversifizieren. Und das hatte auch bei Herrn Bundeskanzler Scholz eine sehr freundliche Aufnahme gefunden, dieses Konzept. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die deutschen Investitionen in Chile nach diesem Besuch sich erhöhen werden. Wir haben bisher eine Stagnation im letzten Jahrzehnt in diesem Bereich, aber es gibt ein großes Potenzial für deutsche Investitionen, um die Investitionen zu erhöhen. Und wir wollen das natürlich beabsichtigen.
Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht. Keiner ist gut beraten, der jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen will. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir unsere Arbeit machen, dafür zu sorgen, dass unser Land modern wird, dass es vorankommt und im Übrigen sich darauf vorzubereiten, dass die Zustimmung immer größer werden wird, sodass man auch bei der nächsten Bundestagswahl die Ergebnisse dieser Arbeit zur Wahl stellen kann und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger für die Arbeit hat. Das muss jetzt für alle der Maßstab sein, sich anzustrengen und die Aufgaben zu lösen, vor denen wir stehen.
Guten Tag, in der Linie, die schon gefragt wurde. Ich möchte Sie fragen bezüglich des Fortschritts der Wahlen, gerade bezüglich der europäischen Wahlen. Wie ist das hier mit der rechten Kraft, die aufgestiegen ist? Ist das auch so, dass das in Chile passieren könnte? Die Beteiligung, die hier bei den Primärwahlen in Chile war, die könnten wir noch kurz ansprechen. In erster Linie habe ich keine Angst vor der Demokratie. Ich denke, dass die Bevölkerung in Chile und in anderen Ländern eine Weisheit haben, entsprechend zu wählen. Es gab hier einen großen Fortschritt der Rechten, aber es gab aber auch einen Fortschritt in anderen Bereichen von progressiven Kräften. So wie ich das verstanden habe, sind die Europawahlen zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine Komponente gibt, in der die Integration weiterhin eine große Mehrzahl hat. Und da haben wir eine gemeinsame Sichtweise auf die Welt. Das klarste Beispiel ist die Unterzeichnung der Modernisierung unseres Abkommens mit der Europäischen Union. Das hat ja nicht nur wirtschaftliche Perspektiven, sondern auch wissenschaftliche und kulturelle Aspekte. Ich möchte jetzt nicht auf die Wahl in jedem einzelnen Land eingehen, aber bezüglich Chiles Sichtweise sind wir natürlich besorgt über das Fortschreiten von Kräften, die nicht wie wir die Demokratie schätzen oder die Bedeutung von Menschenrechten relativieren oder denken, dass es Bürger und Bürgerinnen erster und zweiter Klasse geben könnte. Für mich ist es wichtig, dass progressive Kräfte hier eine Alternative bieten, die Lebensqualität der Menschen auch verändern kann, verbessern kann bezüglich Justiz, Dialog und auch bei Dialogen und dass eben nicht auf Gewalt zurückgreifen wird. Der Großteil der Bevölkerung in Chile hat dies und ich vertraue darauf. Deshalb habe ich keine Angst vor der Demokratie. Ich freue mich, dass heute die politischen Parteien definiert haben, dass die ersten Primärwahlen eben abgeschlossen werden und die Kandidaten aufgestellt werden. Das ist natürlich viel besser, dass das über Abstimmung durch die Bevölkerung geht und nicht nur durch bestimmte Kräfte. Ich weiß jetzt nicht, welche Zahlen dort mitspielen sozusagen, aber die Beteiligung war hier höher als bei den vorherigen Wahlen. Natürlich wäre es schön, wenn noch mehr Leute hingehen würden, aber die Beteiligung hier ist eine gute Nachricht für Chile und ich freue mich sehr, dass das die Art und Weise ist, wie wir eventuelle Differenzen lösen können, um eben hier populistische Kandidaturen entgegenzustehen und fortschrittliche Kräfte zu fördern.
Die Stimmen für rechtspopulistische Parteien bei uns und in anderen europäischen Ländern müssen uns Sorge machen. Daran darf man sich niemals gewöhnen und es muss immer der Auftrag sein, sie wieder zurückzudrängen und dafür zu sorgen, dass es klare, deutliche Mehrheiten gibt für die Parteien, die ein klares Bekenntnis zu unserer Demokratie, zu dem Rechtsstaat, zu dem, was uns als Europäische Union auch ausmacht, abgegeben haben und das auch repräsentieren. Aber das muss in dieser Situation, wo das ja in einzelnen Ländern doch ganz erhebliche Zustimmungswerte sind, auch gesagt werden. Es gibt eine klare Mehrheit in Europa für Parteien, die sich ganz klassisch für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen. Auch das Europäische Parlament spiegelt das wider. Und das ist auch die Grundlage für die Arbeit, die in den nächsten 5 Jahren in Europa ansteht.
Muchas gracias.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich Herrn Präsidenten Boric auf Spanisch. Sie haben schon vom Climate Club gesprochen. Sie sind ja, haben ja den Co-Vorsitz mit Deutschland, wenn ich das richtig verstehe. Arbeiten beide Länder mit den anderen Partnern im Club zusammen, auch bezüglich des Green Steel? Und können Sie hier eine klare Definition des grünen Stahls abgeben, bezüglich auch gerade der Zölle, die hier erhoben werden, über auf den grünen Stahl und gerade bezüglich China? Und die zweite Frage, Herr Bund.
Ganz zu Europa gefragt, zu den Top-Jobs jetzt im Nachblick auf die Europawahl. Unterstützen Sie Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin? Werden Sie sich dafür einsetzen, dass sie wieder nominiert wird vom Europäischen Rat? Haben Sie auch schon einen Favoriten für den Präsidenten des Europäischen Rates? Könnte Antonio Costa das sein? Und auch einen Gedanken, wer Außenbeauftragter werden könnte? Und da wir bei Brüssel sind, wenn Sie noch erlauben, nun erwartet man ja diese Woche die Einführung und die Ankündigung von Strafzöllen gegen chinesische Autos. Wollen Sie sich dagegen einsetzen? Glauben Sie, das kann Deutschland noch verhindern? Vielen Dank.
Ich würde gerne etwas kurz hinzufügen, einen kurzen Gedanken. Wenn hier gefragt wird nach dem Aufkommen der ultrarechten Kräfte, dann muss ich fragen, wie sieht es denn im Alltag aus? Wir haben uns in Lateinamerika in den letzten Jahren zum Beispiel auch der Verteidigung der Frau gewidmet, der Verteidigung, dass die Frau das Recht hat, ihren eigenen Körper zu verteidigen. Das heißt, es geht ja auch um sexuelle Reproduktionsrechte der Frau. Viele wollen hier den Klimawandel bekämpfen und das nicht verweigern zum Beispiel. Aber viele unterstützen Wissenschaft, statt sie in Frage zu stellen. Wir wollen heute auch die Renten der älteren Leute verbessern. Ja, einfach um dann auch zu sagen, der Markt funktioniert besser. Aber das ist ja eine Frage, die wir abschließend stellen müssen. Hier wird dann eben abgestimmt. Wir können viel über Sicherheit sprechen, aber in der Praxis geht es natürlich darum, dass wir hier auch konkrete Aktionen ergreifen müssen, um die Sicherheit zu stärken. Und das sind die Fragen, die wir uns am Ende des Tages stellen müssen und auf die wir antworten können müssen, um eben zu gucken, wie die Leute dann bei den Abstimmungen, bei den Wahlen reagieren. Ich würde ganz gerne antworten auf die Frage des deutschen Journalisten. Für uns ist es wichtig, den Co-Vorsitz hier zu haben und der Einladung von Herrn Bundeskanzler Scholz nachgekommen zu sein, diese Rolle zu übernehmen. Gerade bezüglich des grünen Stahls, wir als Herstellerland des Stahls, ist es für uns ist es natürlich wichtig, dass kürzlich diese Diskussion gestartet ist, dass eben auch zentrale Fragen besprochen werden. Und auch der Wirtschaftsminister hat hier ganz klar eine Entscheidung dafür getroffen, um eben die Stahlindustrie in Chile zu fördern. Bezüglich der Zölle bin ich eher Verteidiger dessen, dass wir auf allen Mechanismen vorankommen müssen, um hier die grünen Energien zu fördern. Wir können Mechanismen diskutieren, ob es mehr Steuern geben sollte, was dann wieder weniger Impulse und Anreize in anderen Bereichen bedeutet. Aber wir sollten uns hier klar werden, was sind die Konsequenzen aus der Klimakrise? Chile ist ein Land, was relativ wenig zu Emissionen beiträgt, aber wir sind Protagonist, wenn es zur Dekarbonisierung geht, wenn es um die Ozeane geht, beim Abkommen von Paris. Aber das heißt nicht, dass die Länder, die mehr verschmutzen, diese ganzen Ozeane und die Luft, dass die mehr machen müssen. Nein, wir müssen alle etwas tun, auch Chile. Und deshalb sind wir ganz vorne dabei und versuchen, diesen Kampf ums Überleben des Planeten mitzugestalten. Und deshalb möchte ich auch auf keine individuellen Maßnahmen eingehen. Wir haben da eine ganz große Verpflichtung in unserem Land.
Ja, schönen Dank für die vielen Fragen zu Europa. Vielleicht eine kurze Antwort. Ich bin dafür, dass wir alle diese Herausforderungen in diesem Monat bewältigen. Also schnell und zügig entscheiden. Es gibt keinen Anlass, da sich viel zu lange mit aufzuhalten. Es ist so, dass wir die von Ihnen genannten Funktionen alle besetzen müssen. Das ist ein großer Zusammenhang zwischen Kommissionspräsidentschaft, Präsidentschaft des Rates und hohem Beauftragten, den jeder sieht. Aber auch das ist kein unlösbares Problem. Und ansonsten bleibt es bei der Ihnen bekannten Position meiner Regierung. Und die lautet eben, dass sich die Kommissionspräsidentschaft auf eine demokratische Mehrheit traditioneller demokratischer Parteien im Europäischen Parlament stützen muss. Schönen Dank. Meine Damen und Herren.